Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm die europäischen Finanzminister, die bis in die frühen Morgenstunden beraten haben über Macrons Prestigeprojekt, das Eurozonenbudget.
There is a Eurozone budget and it will be operational in 2021.
Es wird also ein Eurozonenbudget geben, so der französische Finanzminister Bruno Le Maire heute Morgen, und zwar 2021. Ob das nun der Durchbruch ist oder doch nur der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich die Finanzminister einigen konnten, hören wir gleich. Zunächst schauen wir aber auf den neuen geopolitischen Konflikt am Golf, die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die durch die Attacke auf zwei Tanker im Golf von Oman, über die heute weiter gerätselt wird, zugenommen haben. Ein Konflikt, der auch an den Finanzmärkten Spuren hinterlässt. Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsenstudio. Ja, und auch heute auf die Stimmung drückt?
Ja, das macht die Anleger noch ein bisschen sicherheitsbedürftiger. Man kann es an einigen Indikatoren sehen. Bei den Aktien, da steht der deutsche Aktienindex im Moment knapp 1% im Minus bei 12.060 Punkten. Deutsche Staatsanleihen sind sehr gefragt, und zwar so sehr, dass die Rendite der Bundesanleihen, also der durchschnittliche Zins, den sie einbringen, auf ein neues Rekordtief gerutscht ist, auf Minus 0,3%. Beim Gold steigt der Preis auf den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Aktuell wird die Feinunze bei $1.354,25 gehandelt. Das sind $18,45 mehr als gestern um diese Tageszeit. Und jetzt nenne ich an dieser Stelle auch den aktuellen Eurokurs. Der steht wenig verändert, etwas unter einem $1.13.
Und gestern gab es ja auch einen deutlichen Sprung nach oben bei den Ölpreisen, weil diese Vorfälle ja stattfanden an einer wichtigen Stelle im internationalen Ölhandel, nämlich an der Straße von Hormus. 30% des verschifften Erdöls muss durch diese Meerenge. Da stellt sich die Frage, ist die Ölversorgung dadurch generell gefährdet?
Gute Frage. Die Internationale Energieagentur hat auf der anderen Seite gerade ihre Prognose für das weltweite Nachfragewachstum zurückgenommen, spricht auch davon, dass das Angebot auf dem Weltmarkt reichlich sei. Grund genug, sich das mal näher anzuschauen. Und ich will das jetzt tun mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank. Er sitzt hier neben mir über dem Frankfurter Parkett. Herr Krämer, auf einer Skala von 0 bis 10, für wie gefährlich halten Sie die Situation am Golf?
Ich habe das Gefühl, dass die Märkte das für sehr, sehr ungefährlich halten, das Risiko niedrig sehen, vielleicht bei 1, denn der Ölpreis ist ja nicht stark gestiegen. Ich persönlich würde das Risiko höher einschätzen, eher bei 3 oder 4 auf der Skala, die bis 10 geht.
Also immer noch nicht in Richtung 10, aber begründen Sie mal, warum sind Sie skeptischer als das, was am Markt sich zeigt? Ich meine, der Ölpreis hat ja gestern einen Sprung von rund 4% gemacht.
Ja, aber das ist wenig verglichen mit dem, was drohen würde, wenn es zum Krieg käme. Nun, ich meine, Saudi-Arabien und der Iran führen ja schon einen Krieg, und zwar im Jemen, auch wenn es ein Stellvertreterkrieg ist zur Hälfte. Aber wir haben es mit zwei hochgerüsteten Ländern zu tun, die jeder ungefähr 400.000 bis 500.000 Mann unter Waffen haben, inklusive Söldner, sehr moderne Technologie einsetzen, Militärtechnologie, gerade Saudi-Arabien. Und der Hass sitzt unglaublich tief. Und von daher glaube ich, dass das nicht nur eine Wahrscheinlichkeit ist von 5 oder 10%, leider.
Hass ist vielleicht ein hartes Wort, aber also ganz krasse Abneigungen zeigen ja auch die Amerikaner gegenüber Iran. Und das nicht nur verbal. Ich habe das mal nachgelesen. Am Golf unten in Bahrain, also auf der Westseite, ist die US Navy stationiert. Das ist direkt gegenüber vom Iran. Sieht ein bisschen so aus wie damals im Kalten Krieg, der Westen und der Osten sich gegenüber gestanden haben.
Ja, es sieht so ein bisschen aus wie im Kalten Krieg. Die Amerikaner sind dort mittendrin. Die Nervosität ist hoch und sie dürfen ja eins nicht vergessen. Ungefähr 30% der weltweiten Rohölexporte geht durch diese ganz schmale Straße von Hormus. Da reden wir über 2 bis 3 Kilometer. Das ist nichts. Und durch dieses Nadelöhr muss alles durch. Und wenn da ein Krieg ausbräche, hätte das riesige Folgen. Das wäre vermutlich ein GAU für die Weltwirtschaft. Übrigens nicht zu vergleichen mit dem Irakkrieg damals. Denn der war ja verglichen mit der Lage der Straße von Hormus weit entfernt.
Gleichzeitig sinkt die Ölproduktion Irans auf den niedrigsten Stand seit den 80er Jahren. Das ist eine Auswirkung der amerikanischen Sanktionen. Welche Interessen könnte Iran haben, Tanker in der Straße von Hormus in Brand zu stecken?
Ich weiß es auch nicht. Letztendlich ist ja auch ein großes Rätselraten darüber, wer das wirklich gemacht hat. Einige sagen, das seien die Revolutionsgarden, die ja eine wesentlich aggressivere Rolle spielen als die offizielle Regierung im Iran. Wir wissen es nicht. Und von daher ist es momentan Spekulation. Aber klar ist, dass die Spannung zwischen Iran und Saudi-Arabien sehr, sehr hoch ist, dass die Amerikaner auf Seiten der Saudis stehen, übrigens auch die Israelis. Da ist enorm viel Spannung in der Region und man kann nur hoffen, dass es dort nicht zu einem Krieg kommt. Nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch mit Blick auf die Weltwirtschaft.
Amerika profitiert ja auch als großer Fracking-Ölproduzent.
Also, dass die Internationale Energieagentur grundsätzlich sagt, dass das Energieangebot recht reichlich ist, hängt enorm mit Amerika zusammen. Amerika hat seine Ölproduktion wegen Fracking in den letzten Jahren massiv hochgefahren. Amerika produziert heute mehr Öl als Saudi-Arabien oder als Russland. Und von daher sind sie natürlich nicht mehr ganz so abhängig wie noch vor 20, 30 Jahren. Aber trotzdem würde auch Amerika getroffen, wenn die Straße von Hormuz geschlossen wäre.
Sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Vielen Dank.
Ja, und was ja auch noch dazu kommt, sind die ungelösten Handelskonflikte. Heute gibt es nun eine Meldung, dass China Zölle auf bestimmte Stahlrohre aus der EU und den USA drastisch erhöht als Anti-Dumping-Maßnahme. Was steckt denn dahinter?
Ja, Streit mit China über Preisdumping bzw. die Art und Weise, wie China mit seinen massiven Überkapazitäten beim Stahl umgeht, gibt es schon seit Jahren zwischen den großen Wirtschaftsräumen. Jetzt hat das natürlich mit der Eskalation des Handelsstreits dank Donald Trump neue Dimensionen angenommen. Und vor diesem Hintergrund sehen das auch die Leute hier an der Börse, dass es eben jetzt diese Zölle gibt, die China wegen angeblichen Preisdumpings gegen Stahlröhren aus den USA, aber eben auch Europa erhebt. Die Aktien der Stahlhersteller ThyssenKrupp, Salzgitter, vor allem aber auch ArcelorMittal sind heute alle unter Druck.
Chinesische Unternehmen steigerten ihre Produktion im Mai nur noch um 5%. Auch diese Daten wurden heute aus Peking gemeldet. Das ist der kleinste Zuwachs seit 17 Jahren. Ja, und damit ein weiteres Zeichen für eine konjunkturelle Abkühlung, oder wie wird das gesehen?
Ja klar, und damit auch eine schlechte Nachricht, gerade auch für deutsche Autobauer. Deren Aktien geben heute auch alle nach. Volkswagen hat die China-Schwäche heute nochmal ausdrücklich kommuniziert, gesagt, dass die Auslieferungen in China um mehr als 8% zurückgegangen sind. Der Aktienkurs von VW auch im Minus, 1,5%. Da hilft es auch nichts, dass heute die Nachricht kam, dass es für den Börsengang oder Teilbörsengang der Nutzfahrzeugsparte von VW Traton jetzt endlich einen Termin gibt. Ist natürlich eine gute Nachricht für die Börse, aber nicht stark genug, um dem Aktienkurs von VW zu helfen.
Konrad Busen war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Die Griechenland-Krise, in der das hochverschuldete und wirtschaftlich schwächelnde Land kurz vor der Staatspleite stand, hatte den Euro-Staaten unter anderem gezeigt, dass gerade die enormen wirtschaftlichen Unterschiede zu Finanzschocks führen können, die eine existenzielle Krise auslösen können. Und jetzt, wo die Konjunktur auch in Europa zu schwächeln beginnt, ist es höchste Zeit, die Eurozone krisenfest zu machen. Darüber ist man sich im Grundsatz einig. In Brüssel eine gemeinsame Einlagensicherung gehört dazu und auch ein spezielles Eurozonenbudget, das nach dem Willen des französischen Präsidenten einen dreistelligen Milliardenbetrag umfassen soll, so der ursprüngliche Plan. Doch wie immer, wenn es ums Geld geht, werden die Verhandlungen in der EU zäh. Über die Ergebnisse einer Marathonsitzung der europäischen Finanzminister in Luxemburg, die eigentlich den Weg bereiten wollten für den Gipfel nächste Woche, Peter Kapern.
Irgendwie wollte es heute früh nach einer langen Verhandlungsnacht nicht allen Beteiligten gelingen, die Ergebnisse zu loben. Pierre Moscovici, der EU-Kommissar, gab in ungewohnter Bescheidenheit zu Protokoll, man habe immerhin eine Tür hin zu einem Eurozonenbudget geöffnet. Während Mario Centeno, der Chef der Eurogruppe, nicht einmal so weit gehen wollte.
More work is needed.
Es sei noch mehr Arbeit nötig, bilanzierte er die Verhandlungsnacht. Immerhin aber, eine Reihe kleiner Schritte hätten die Finanzminister geschafft. Und die machten alle zusammen dann doch einen echten Fortschritt aus.
Today we have taken a number of small steps that combined result in real progress.
Ein gewagtes Urteil angesichts der Ausgangslage zu Beginn der Verhandlungen. Das Ziel war es, die Eurozone durch Reformen zu einem Bollwerk auszubauen, das der nächsten Wirtschafts- und Finanzkrise standhalten kann. Damit nicht wieder Staaten und Banken ins Wanken geraten und das Überleben der Währungsunion insgesamt in Frage gestellt wird. Und dann war da die Ansage von Emmanuel Macron vor 2 Jahren, der ein eigenes großes Budget für die Eurozone gefordert hatte, mit dem die ärmeren Euro-Staaten wirtschaftlich an die reicheren herangeführt werden sollen und mit dessen Mitteln Euro-Länder, die unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, stabilisiert werden können, damit sie in der Krise nicht auch noch sparen und damit den Abschwung verstärken müssen. Gemessen an diesen Ideen sind die Resultate der vergangenen Nacht sehr überschaubar. Es soll ein Eurozonenbudget geben. Das haben die Finanzminister vereinbart, zum wiederholten Mal. Auch wie über die Verteilung der Gelder entschieden werden soll, ist nun klar. Offen ist aber der Umfang des Budgets. Die Rede ist von rund 20 Milliarden Euro für 7 Jahre. Offen ist auch, woher das Geld kommen soll. Ein Teil wird aus dem allgemeinen EU-Haushalt stammen. Heftig umstritten ist aber nach wie vor, ob das Budget auch durch Extrazahlungen der Euro-Staaten aufgestockt werden kann, was dem anfangs kleinen Budget wenigstens die Möglichkeit geben würde, im Laufe der Jahre zu wachsen. Dagegen sperren sich aber vor allem die Niederlande. Es soll weiter verhandelt werden. Klar ist hingegen, dass das Budget nicht zur Stabilisierung von Euro-Ländern in wirtschaftlichen Notzeiten eingesetzt wird, so wie es Frankreichs Staatspräsident verlangt hatte. Dessen Finanzminister Bruno Le Maire ordnete dennoch das Resultat der langen Nacht von Luxemburg als vollen Erfolg ein. Wir haben ein Eurozonenbudget. Das war eines der Versprechen von Emmanuel Macron in seinem Wahlkampf 2017. Und dieses Versprechen des Präsidenten der Republik ist eingehalten worden. Ausdrücklich bedankte sich Le Maire bei Olaf Scholz für dessen Kooperation. Vor einem Jahr hatten sich beide in Meseberg auf einen gemeinsamen Nenner beim Thema Eurozonenbudget verständigt. Kein Wunder also, dass auch der Bundesfinanzminister mit dem Erreichten zufrieden war.
I'm really, really happy that we made this very important step. It's not just a step, it is a very big jump.
2021 soll das Eurozonenbudget Realität sein. Bis dahin müssen die noch offenen Fragen geklärt werden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob das Budget den ursprünglich damit verbundenen Absichten auch nur im Ansatz gerecht wird.
Aus Luxemburg berichtete Peter Kapern. Bundeskanzlerin Angela Merkel befürwortet rechtliche Auflagen, um stärker gegen explodierende Mieten vorzugehen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Merkel sagte auf dem Deutschen Mietertag, ohne das Ordnungsrecht werde es schwer, der Dinge Herr zu werden. Dabei denke sie vor allem an Auflagen, die Transparenz schafften, etwa genauere Mietspiegel. Entscheidend ist Merkel zufolge aber der Wohnungsbau.
Wir als Bundesregierung müssen natürlich auf der einen Seite schauen, dass genügend Wohnraum gebaut wird. Und das kann nicht nur über staatliche Förderung geschehen, obwohl wir da sicherlich wieder mehr machen müssen, als wir in der Vergangenheit gemacht haben, zum Beispiel auch Wohnraum für unsere Bediensteten im Bundesbereich zu bauen, sondern wir müssen natürlich auch ein Klima schaffen, in dem gerne gebaut wird. Allerdings braucht es Leitplanken, damit nicht dauernd das Falsche gebaut wird, sondern damit richtig gebaut wird.
Zur Grundsteuer sagte Merkel, die Regierung werde mit großer Wahrscheinlichkeit nächste Woche schon einen Gesetzentwurf vorstellen. Und noch einmal Wohnungspolitik. Die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen hat nach eigenen Angaben in Berlin genau 77.001 Unterschriften gesammelt. Die Unterstützerliste für ein Volksbegehren sollte noch heute der Berliner Senatsverwaltung für Inneres übergeben werden. Die Bausenatorin von Berlin, Katrin Lomscher, verteidigte unterdessen den Plan für einen Mietendeckel. Sie sagte dem Deutschlandfunk:
Wir wollen ganz klar sozusagen ein Abkühlungssignal an den Wohnungsmarkt senden. Und wir wollen mit dem Einziehen einer Mietobergrenze, wollen wir insbesondere überhöhte Mieten wieder in eine angemessene Höhe bringen.
Der Bayer-Konzern will in den kommenden 10 Jahren rund 5 Milliarden Euro in der Suche nach Alternativen zum Unkrautvernichter Glyphosat investieren. Das Unternehmen betonte, Glyphosat bleibe für die Landwirtschaft und Bayer wichtig, doch wolle der Konzern zusätzliche Methoden zur Unkrautbekämpfung entwickeln. Unterdessen kündigte die Deutsche Bahn als der größte Einzelabnehmer in Deutschland für Glyphosat an, künftig auf das Pflanzengift verzichten zu wollen.
Silke Hane war das. Vielen Dank. Der Sommer rückt näher, die Brandgefahr in den Wäldern auch. Bei großflächigen Feuern muss meist aus der Luft gelöscht werden, denn ohne Straßen oder befahrbare Wege für die Löschfahrzeuge und ohne Schläuche für das Wasser geht es bei herkömmlichen Feuerwehren nicht. Ein Unternehmer und Tüftler in Vorarlberg setzt auf Roboter und Wasser als Sprühnebel. Er löscht, wo andere nicht helfen können. Das Firmenporträt heute über LUF, Kurzfassung für Löschunterstützungsfahrzeug. Klaus Lockschen stellt das Unternehmen vor.
Brennt es, ist die Feuerwehr mit ihren Löschfahrzeugen meist schnell zur Stelle. Problematisch kann es dann werden, wenn etwa das Einsatzgebiet abseits befahrbarer Wege liegt.
Die gesamte Feuerlöschtechnik konzentriert sich straßengebunden. Da können Sie alle Großen hernehmen, also die ganzen Marktführer, alles straßengebunden. Und von der Straße geht ein Schlauch. Und wenn der Schlauch fertig ist, ist Ende.
Bruno Walter ist Eigentümer der Firma Luf in der 2000 Seelengemeinde Thüringen im österreichischen Vorarlberg, die auf eine 1896 gegründete Schmiede zurückgeht. Seit gut zwei Jahrzehnten fertigt er Löschroboter, die zwar auch straßentauglich sind, die aber ebenfalls, wenn nötig, über Trümmerfelder steigen oder eigenständig die Treppe bewältigen.
Der Fahrt auf der Stiege, das ist in Frankfurt. Da haben wir so viele U-Bahn-Übungen gemacht. U-Bahn runter, rauf.
Selbstverständlich feuerwehrrot sind sämtliche Produkte, die in den drei Produktionshallen unmittelbar neben dem sanft dahinfließenden Flüsschen Lutz hergestellt werden. Was hinter Firmen- und Produktnamen steht, löst der 50-Jährige schnell auf.
LUF, Löschunterstützungsfahrzeug, und 60 ist die Wurfweite, das heißt, bis 60 Meter haben Sie diesen Wassernebel.
Die Initialzündung zum Tüfteln an einem Löschroboter erfolgte Mitte der 90er Jahre, nachdem bei einem Großbrand im Fender-Tunnel mehrere Personen starben. Als damaliger Zulieferer für Schneekanonen kam Bruno Walter genau dieses Prinzip zur Brandbekämpfung in den Blick. Möglichst aus Distanz und ohne Menschen zu gefährden, den Brandherd effektiv zu bekämpfen, auch bei totaler Verrauchung. 1998 war der Prototyp fertig.
Das Ziel ist, dass das gesamte Löschwasser im Feuer verdampft. Dann hat das Wasser seinen Job gemacht. Wenn ich das nur reinkübel und unten rinnt es weg, dann habe ich die Hitze nicht weggetan. Und der Knackpunkt bei unserer Brandbekämpfung ist, wir senken die Temperatur. Und in dem Moment, wo die Temperatur niedrig ist, brennt es nicht mehr.
Bruno Walter führt zu mehreren fertigen Löschrobotern. 1,30 Meter x 2,30 Meter groß, von Ketten angetrieben und oben ein wie ein Flugzeugtriebwerk aussehendes schwenkbares Lüfterrohr.
Das ist eine Löschkanone, Standardkanone Luf 60. Hier sind 360 Düsen. Das heißt, über 360 Düsen wird das Wasser zerstückelt, damit dass man mehr Oberfläche hat. Löschen tut die Wasseroberfläche.
Im Fahrzeug ist ein Löschwassertank integriert. Zudem lassen sich Schläuche anschließen.
Da gehen beim Wassernebel 400 Liter pro Minute. Und in der Luft müssen Sie sich aufheizen. Sie müssen der Luft die Temperaturenergie entziehen.
Die Steuerung ist zweigleisig ausgelegt und kann sowohl von Hand am Fahrzeug als auch über 300 Meter Distanz per Funk erfolgen. Zahlreiche Features sind möglich, wie Schaumrohr, Greifarm, Kamera, Seilwinde.
Diese Maschine hat einen Minikran oben. Der ist dazu da, dass eine Person in einem Vollschutzanzug und der kann mit diesem Kran ein Giftfass aufheben, in diese Kiste tun und aus einem Gefahrenbereich bringen.
Angetrieben wird mit einem kräftigen Dieselmotor.
Das sind Motoren wie in jedem Traktor. Jedoch werden diese Motoren von uns modifiziert. Ein Motor von der Stange läuft nicht, weil bei uns geht zum Luftfilter mehr Schmutz rein, wie zum Auspuff rauskommt.
90% gehen in den Export. Asien ist dabei das Hauptabsatzgebiet. Hongkong, Macau, Philippinen, Burma, Thailand, Indonesien.
Der geht nach China, diese Maschine. Diese geht in die Schweiz. Diese zwei da unten gehen nach Bangladesch.
Mittlerweile steht neben der Standardvariante auch ein großer Bruder im Programm, der mit einem Wasserdurchsatz von 15.000 Litern pro Minute und einer Wurfweite von 110 Metern auf die Bekämpfung von Großbränden ausgelegt ist. Ebenso ein kleines Geschwister namens Mikro.
Diese Fahrzeuge sind 75 cm breit und 1,20 m lang. Die kommen in jeden Lift ins Hochhaus, 50. Stock.
Rund 400 der zwischen 160 und 350.000 Euro teuren Luftfahrzeuge sind im weltweiten Einsatz. Und jährlich stellt die 10-köpfige Belegschaft etwa 40 Stück her. Jahresumsatz im Schnitt 10 Millionen Euro. An Ideen hat es dem quirligen Firmenlenker nie gemangelt. Im Katalog stehen mobile Großventilatoren für die Entrauchung von Hallen, die die Luft mit 180 km/h verjagen. Ebenso mobile Wasserversorgungssysteme, die über 50 cm dicke Gewebeschläuche 12.000 Liter pro Minute mit Hochdruck über eine Strecke von 12 Kilometern befördern können.
Diese Anlagen werden nicht nur zur Brandbekämpfung verwendet, sondern auch bei Erdbeben für die Wasserversorgung von Großstädten.
In Bruno Walters Seele scheinen zwei Eigenschaften vollends verschmolzen zu sein: Tüftler und Unternehmergeist. Gerade zurück aus Australien berichtet er, dass er dort in den Outbacks aufbauend auf das Chassis des kleinen Löschroboters einen allradgetriebenen Outdoor-Rollstuhl getestet hat. Gebirgspfade, seichte Wasserläufe, sandige Pisten, alles kein Problem, sagt er. Schon bald soll das Stück in Serie gehen. Wohl das einzige Produkt, das nicht zwingend das Feuerwehrrot braucht.
Klaus Lockschen über das Löschunternehmen Luf. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. 6,5 Milliarden Euro hat die Versteigerung der 5G-Frequenzen dem Staat in die Kassen gespült. Die Kritik der Telekom-Unternehmen bleibt und auch die Zweifel an den Auktionsmodalitäten.
Doch an der Börse habe das Ergebnis erst einmal Jubel ausgelöst, bemerkt die Börsenzeitung. Zeitweise zweistellig prozentuale Zuwächse bei den Aktien von Neueinsteiger United Internet und der Tochter 1&1 Drillisch sowie satte Kursaufschläge bei Telekom, Telefonica und Vodafone belegten die Erleichterung der Anleger über ein Auktionsergebnis, das trotz mancher Befürchtungen nicht gänzlich ins Uferlose abgedriftet ist. Das alles ändert allerdings nichts daran, dass der neue Mobilfunkstandard für die vier Lizenznehmer eine Herausforderung und insbesondere auch einen finanziellen Kraftakt darstellt. Und deshalb, so der Kölner Stadtanzeiger, dauerte es auch nicht lange, bis einige Unternehmen maulten, die Auktion sei schlecht gelaufen, der Preis zu hoch, die Bedingungen unfair. Und das bezahlte Geld wolle man als Förderung zurück. Dass die Platzhirsche Telekom, Vodafone und Telefonica sauer sind, ist sogar verständlich. Denn mit der 1&1 Drillisch AG und ihrer Muttergesellschaft United Internet mischt nun ein vierter Anbieter mit, der ein eigenes Netz mit Funkmasten aufbaut. Das ist eine gute Nachricht für die Verbraucher, weil damit der bisher lahme Wettbewerb im Mobilfunkmarkt in Schwung kommt. Der Tagesspiegel aus Berlin weist die Kritik der Konzerne zurück. Sicherlich, das Auktionsdesign ist nicht makellos. Doch nicht die Bundesnetzagentur hat das Ergebnis bestimmt, sondern die Nachfrage der Wettbewerber. Das Geld kommt nun in den Fonds Digitale Infrastruktur. Hier kann der Bund genau steuern, wohin es fließt. In den Digitalpakt Schule, in Breitbandausbau oder die Beseitigung von Funklöchern. Das ist besser, als Lizenzen zu verschenken und zu hoffen, dass die geringere finanzielle Belastung von Großkonzernen am Ende wirklich zu einem höheren Investment in Infrastruktur führt. Die Süddeutsche Zeitung plädiert für ein anderes Vorgehen. Kluge Menschen empfehlen seit langem, dass der Staat, wenn es eilt, besser das Netz rasch selbst bauen lässt, es handelt sich schließlich um eine allgemein wichtige Infrastruktur, und es dann unter Auflagen an die Konzerne vermietet. Stattdessen aber ließ die Regierung erneut ein altertümliches Schauspiel aufführen, das Nerven gekostet und Kräfte gebunden hat, derweil andere Staaten ihre Netze bereits in Betrieb haben.
Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Deutschland heute, dann mit Ute Meier am Mikrofon, die der Frage nachgeht, ob die Haushaltspläne von Rot-Rot-Grün in Thüringen möglicherweise verfassungswidrig sind. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.